bin ich gespannt, ob ich das jetzt so flüssig rüberbringe. Da geht es in meinem Kopf dermaßen zu. Ja.
Ist klar, wie.
Das ist, das muss ich erst einmal auf den Boden bringen.
Genau deshalb machen wir diese Folge und legen direkt los, da die sagen, auf geht's!
Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Herzlich willkommen zurück bei Wahre Schönheit mit Carlo
und mir.
Und wir haben heute ein spezielles Thema zu besprechen, weil Carlo, du bist ja nicht nur plastischer Chirurg, sondern auch allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
Das hast du schön gesagt.
Schön abgeschrieben.
Ja, das muss ich auch runterlesen.
Ja. Man kann sagen, du bist Helfer des Gerichts.
Ja, ich bin, also der Begriff Sachverständiger trifft es eigentlich am besten, man sagt auch Gutachter, aber es geht einfach darum, dass wo einfach der Richter, der ja aus der juridischen Ecke kommt, quasi fachlich an seine Grenzen stoßt und wo es dann einfach eine neutrale Aussage eines Fachmannes braucht. Das gibt es in allen Bereichen, in der Medizin, im Bauwesen, in der Technik, bei Unfällen und so weiter gibt es ja überall diese Sachverständigen und Gutachter. Also das ist ja ein breites Feld und in der Medizin gibt es natürlich praktisch für jedes medizinische Fach im Normalfall einen eigenen Gutachter.
Wie wird man als allererstes einmal Gutachter, Sachverständiger in deinem Bereich?
Ja, man braucht eine gewisse berufliche Erfahrung und ist das eine eigene Ausbildung. Also man macht einen Gutachterkurs, in dem eben die ganze rechtliche Seite dann für den Gutachter zugeschneidert unterrichtet wird. Mhm. Und das welche Aspekte sind zu beleuchten im Rahmen eines Gutachtens? Wie wird so ein Gutachten aufgebaut? Wie läuft dann die Gutachtenserörterung ab und so weiter? Also all diese einzelnen Schritte mehr oder weniger werden dann auch erklärt und gelehrt. Mhm. Und alle 5 Jahre muss ich dann mein Zertifikat erneuern. Das heißt, ich muss nachweisen, dass ich auf Fortbildungen war. Mhm. Und nur wenn ich ausreichend quasi Fortbildungsnachweise bringen kann, wird dann meine gutachterliche Tätigkeit um weitere 5 Jahre verlängert.
Du trägst quasi dieses Rundsiegel, habe ich gefunden.
Ja, das ist so ein banaler Stempel, den man da drunter knallt. Ja. Und das ist das Rundsiegel, ja.
Offiziell dann Sachverständiger quasi ist. Was darf ein Gutachter? Welche Aufgaben verfolgt man da?
Naja, die Aufgabe ist es, ein wertfreies, neutrales Urteil ist schon zu viel, neutrale Betrachtung und Erläuterung eines Sachverhaltes in einer Verhandlung, unabhängig von Sympathie oder nicht bezüglich des Beklagten oder der Klägerin. Mhm. Das geht einfach darum, dass man sachlich feststellt, wie ist es abgelaufen. Meistens kriegt man ja dann auch vom Gericht Fragen vorgelegt, die man dann eben möglichst verständlich und sachlich erläutern und beantworten muss.
Du sammelst quasi die Beweismittel, führst sie zusammen, um dem Gericht bei der Aufklärung zu helfen.
Ja, es geht einfach darum, dass der Richter in der Lage ist, zu sagen, die Behauptung des Klägers oder der Klägerin bezüglich gegen den Arzt in meinem Fall ist richtig oder falsch. Was der Arzt gemacht hat, war richtig oder falsch. Und daraus ergibt sich dann für den Richter ein Urteil, was nicht die Aufgabe des Gutachters ist, natürlich ein Urteil vorwegzunehmen.
Mhm.
Und da habe ich, glaube ich, da eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, damit.
Ich war frisch eingetragen in der Gutachterliste und eins der allerersten Gutachten war ein Fall in Wien. Patientin mit einem, gab einen Facelift und die hat also einen Kollegen oder Kollegin in Wien verklagt, dass da was schief gelaufen ist. Und ich habe also diese ganzen Unterlagen bekommen und eben die Vorwürfe gegenüber dem Arzt und quasi die Entgegnung des Arztes mit den Unterlagen, was alles im Vorfeld alles aufgestellt und untersucht worden ist und den Operationsbericht und Bilder, alles, was du halt so kriegst, ist ein ganzer Akt und den Akt hat man dann durch und aus dem macht man dann eben das Gutachten. Und ich war also mehr oder weniger durch mit meinem Gutachten und habe das dann abgeben und bekomme dann einen Anruf von der Richterin und sagt sie, im Grunde genommen, nein, ich habe gar keinen Anruf. Ich habe dann eine Einladung bekommen, zu Gericht zu gehen und dieses Gutachten zu erörtern, wie das dann heißt.
Mhm.
Also wenn das Gutachten so eindeutig ist, dass der Richter sagt, da brauche ich jetzt gar keine Erörterung mehr, dann genügt es. Aber meistens ist es so, dass dann von Beklagten- oder Klägerseite noch Fragen offen sind und dann wird eben eine Erörterung eingefordert und das ist sehr oft dann mit Anwesenheit vor Gericht. Und ich gehe zu Gericht und treffe mich also zu Beginn immer vor der Verhandlung mit dem Richter oder mit der Richterin und die Richterin sagt sie, das ist eine sehr spezielle Geschichte, gell? Also da habe ich als Richter nichts zu sagen, wissen Sie was, führen Sie die Verhandlung. Und das war mein erster Auftritt vor Gericht als Gutachter. Mir ist alles aber gefallen.
Feuertaufe.
Ja. Und es war auch ziemlich chaotisch. Ja, also ich hab da sicher keine Sternstunde gehabt und auch jetzt nicht unbedingt die beste Performance abgeliefert, aber ich soll ja auch. Ja, ich war bis dato ganz selten einmal überhaupt vor Gericht.
Ja.
Und dann bin ich gleich als Gutachter sozusagen in den Richtersessel gehoben worden. Und das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht meine Aufgabe. Ja,
ja.
Also jetzt nach 15 Jahren gutachterliche Tätigkeit, würde ich sagen, Entschuldigung, Frau Rauter, aber das ist nicht mein Job. Ja?
Mhm.
Die Verhandlungen führen schon Sie. Ich beantworte Ihnen Fachfragen neutral und wertfrei und Sie müssen sich daraus dann Ihr Urteil bilden. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Verhandlungen zu führen.
Die hat er dann einfach zurückgezogen und
hat sich hingesetzt und hat mich machen lassen.
Na bitte, gar
schon. Sie hat halt das diktiert, weil das wird ja immer ins Band diktiert.
Ja. Yeah.
Das habe ich dann Gott sei Dank nie mehr erlebt. Ja, aber das ist just bei der allerersten Verhandlung war echt, das war ein heißer Einstieg, ja.
Boah. Aber das heißt, du bist tatsächlich eben als Gutachter auch im Gerichtssaal vor Ort, führst die Verhandlung nicht, aber beantwortest die Fragen.
Genau.
Hilfst eben den Fall aufzuklären in dem Fall. Und der zweite Bereich wird sein, viel vor dem PC zum Schreiben, Recherche führen und mit dem Betroffenen oder der Betroffenen selber stehst du da im direkten Austausch?
Also umgekehrt. Das erste ist Schreibarbeit. Ja?
Mhm.
Recherche, Erfassen aller Befunde, die relevant sind für den Fall. Literaturrecherche, was gibt es? Dazu für Literaturnachweise oder welche Artikel befassen sich genau mit dem Thema. Wie alt sind diese Artikel? Weil oft einmal gehen ja diese Verfahren über mehrere Jahre und oft einmal ändert sich ja auch dann der Wissensstand über diese Jahre. Das heißt, wenn jetzt ein Fall aus dem Jahr 2015 behandelt wird, wo jetzt als Gutachter zugezogen wird und es kommt dann 2017 ein Artikel raus, der jetzt genau das Gegenteil von dem behauptet, was der Arzt damals getan hat, dann ist das irrelevant für die Verhandlung, weil der kann das nicht wissen, der kann nicht in die Zukunft schauen.
Yeah.
Ja? Und solche Dinge sind wichtig. Ja? Und das muss ich machen und dann eben natürlich auch den Patienten oder die Patientin einberufen und befragen, untersuchen, die Fotodokumentation machen Und aus dem heraus mache ich dann praktisch das Gutachten.
Und das sind Patienten, es sind dir fremde Patienten oder
müssen?
Müssen, ja. Es können jetzt nicht deine eigenen, also keine Fälle. Nein. Okay.
Das bin ich befangen. Ja. Als Behandler bin ich befangen.
Ja, klar. Und das wäre ja Wahnsinn.
Wobei das Thema Befangenheit ist ja immer wieder Thema. Ja, also die Anwälte sind generell der Meinung, dass ein Gutachter immer im Sinne seiner eigenen Zunft entscheidet. Und das ist absoluter Unsinn. Ja, ich bin ein wertfreier Begutachter einer Situation und habe die Aufgabe, quasi die Fakten zu sammeln und die Fakten im positiven und negativen Sinne zu erklären. Ich habe keine Urteilsgewalt und ich bin definitiv nicht befangen. Das heißt, ich darf also auch weder für noch gegen den Arzt quasi vorgehen.
Das auch wenn es dein Erzfeind wäre, hast du die Aufgabe des neutral.
Ich sag da, manchmal ist es wirklich hart. Ja, und manchmal bin ich auch einer Meinung, die eigentlich anders ist, als ich sie als Gutachter darstellen muss.
Wow.
Also mir ist es einmal passiert, dass hat es ein Verfahren gegen einen anderen Gutachter gegeben. Das ist das Allerschlimmste. Mhm. Ja? Also wenn du nicht quasi den Patientarzt beurteilst, sondern also das Verhältnis oder was hat der Arzt getan, was hat der Patient gewusst, sondern wenn dann der Gutachter quasi der Beklagte ist. Ich habe das Gutachten absolut nicht gut gefunden. Ich habe gefunden, dass das Gutachten ziemlich meinungsbildend war, aber es war nicht falsch. Und dann kann ich zwar sagen, ja, ich finde, das ist jetzt sehr dogmatisch, aber es ist im Grunde genommen richtig. Und dann muss ich halt auch sagen, okay, man kann nicht sagen, der hat jetzt ein falsches Gutachten erstellt.
So ein bisschen in überspitzter Form, wenn man wirklich einen Mörder vertreten muss, gell? Einen Schuldigen als Anwalt. Das ist wow. Aber wie gehst du dann da emotional damit um? Hast du da deine Technik, dass du das einfach außen vor lassen kannst?
Das oder muss ich.
Beschäftigt dich das dann trotzdem?
Natürlich. Also solche Fälle beschäftigen mich sowieso ganz intensiv. Über längere Zeit, und da lasse ich mir auch Zeit, weil das ist dann wirklich, da muss ich wirklich viel drüber nachdenken und viel recherchieren. Und ich habe daneben nur einen kleinen Nebenjob. Ja.
Ich wollte gerade eben fragen, wie schaut denn das Ausmaß aus, die Tätigkeit des Gutachters im Verhältnis als plastischer Chirurg? Wie viele Stunden kann man da irgendwie eine Auflistung machen? Weil das, du hast ja mit dem House of Excellent Beauty ja schon einen Vollzeitjob. Also.
Ja. Nein, es geht doch sehr viel Zeit drauf. Ich meine, ich verrechne nicht einmal die ganze Zeit, ja, weil also was ich, wenn ich jetzt da beim Gutachten im Normalfall rechne ich dann so 6 bis 8 Stunden.
Mhm. Pro Gutachten. Pro Gutachten einfach,
ja,
oder?
Ja.
Also pro Fall kann man sagen.
Ja, aber die ganze Zeit dazwischen, wo ich drüber nachdenke, ja, was lies oder sowas, die kann ich ja gar nicht verrechnen. Mhm. Aber es sind, ich denke mir oft, warum tust du dir das an, ja? und es gibt so Dinge, da denke ich mir immer, man kann nicht dem Typen nicht einfach eine haben. Entschuldigung, wenn ich so sage.
Ja, verständlich.
dann mache ich wirklich den Akt zu und gehe mal weg und mache was anderes.
Ja.
Damit ich einfach wirklich die Emotionen draußen lassen kann. Da darf ich dann nichts mehr machen. Und dann nach einiger Zeit, wenn ich wieder runterkomme und sage, jetzt gehst du in die Beobachterposition, nimmst die Emotionen raus und tust weiter. Aber worum es mir auch geht und warum mir das Thema auch wirklich so am Herzen liegt, diese Rechtsprechung wird generell so im Sinne der Sicherheit für den Patienten gesehen. Ja? Also dass ein Patient die Möglichkeit hat, seinem behandelnden Arzt quasi zu belangen, dient der Sicherheit für den Patienten. Mhm. Und das ist im Prinzip schon so, dass man sagen muss, dass dieser Begriff Götter in Weiß, mhm, wie man ja früher die Ärzte genannt hat, der jetzt absolut keine Berechtigung mehr hat, dass es da schon extreme Ausreißer gegeben hat. Ja. Das heißt, es hat also wirklich Ärzte gegeben, das weiß ich ja nur aus meiner Studienzeit, die haben gesagt, ich mache das jetzt so und das, warum ich das so mache, das geht eigentlich niemandem was an und wenn sie was wissen wollen, dann fragen sie die Schwester und so. Also im Grunde genommen wirklich so herablassend und so überhaupt nicht eingehen auf das und über dem Ganzen stehen. Nur was jetzt ist, dass wir Ärzte eigentlich in der permanenten, in der Stresssituation sind, was sage ich dem Patienten noch alles, damit er mal aus dem keinen Strick drehen kann. Mhm. Und das ist nicht im Sinne des Patienten.
Ja.
Was verloren geht und was faktisch nicht mehr existiert in meinen Augen, ist das gewisse Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Es gibt Patienten, die können sich davon distanzieren und es gibt, du als Arzt musst einfach versuchen, diesen Spagat zu machen. Ja. Aber es liegt einem Arzt im Normalfall absolut fern, irgendwelche Informationen zurückzuhalten. Aber er muss auch dem Patienten ein gewisses Gefühl, gutes Gefühl geben. Ja,
ja klar.
Was hat der Patient davon, wenn ich ihm erkläre, dass man bei einer örtlichen Betäubung in einen Schockzustand, ich meine, das tue ich, im Grunde genommen tue ich es eh, aber in einen Schockzustand verfallen kann und unter Umständen einen dauerpermanenten Gehirnschaden erleidet. Ja? Die Wahrscheinlichkeit liegt im Promillebereich, aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, das gibt es nicht. Ja? Ja. Und der Patient geht dann mit einem unheimlichen Stress in diese ganze Situation, die an und für sich völlig unproblematisch sein kann.
Teufelskreis.
Ja. Und denkt sich dann, aber der andere hat mir das nicht gesagt, nein, dann geh lieber zu dem anderen.
Mhm.
Ja. Und das ist auch so eine Geschichte, wo setzt man da die Grenze, das ist wahnsinnig schwer. Und wenn es dann einfach um Formalfehler geht, die einfach im Sinne eines reibungslosen Ablaufs geht, dass der Patient nicht viermal kommen muss vor jedem Eingriff, damit ja alle Unterschriften und alle Informationen zeitgerecht drinnen sind, dann führt sich das Ganze einfach ad absurdum. Also es gibt da Urteile, die sind dermaßen skurril, die schaden nur. Mhm. Und die schaden ganz besonders den Patienten. Und da ist besonders der OGH, das Oberste Gerichtshof, da ist da himmelschreiend. Ich meine, ich weiß, dass das schwierig ist. Ich möchte nicht in den Schuhen eines Richters stecken.
Absolut nicht.
Überhaupt nicht eines OGH-Richters, der dann einfach nur mehr den Gesetzestext vor sich hat und alles andere ausschalten muss, jede minimalist Logik. Ja. Aber wir werden also dazu verpflichtet, den Patienten über jede Kleinigkeit aufzuklären. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einem Hautkrebs habe, dann muss ich dem natürlich sagen, dass der streuen kann. Ich muss dem sagen, dass der wiederkommen kann.
Ja.
Ich muss dem sagen, dass er nicht zu lange warten soll. Ja.
Ja.
Es gibt inzwischen auch schon ein Urteil, wo also der Arzt dann verurteilt worden ist, weil er zu viel gesagt hat.
Ach.
Weil er gesagt hat, der kann sich ausbreiten, es kann sein, dass sie das Auge verlieren. Ja, ja, ist so. Ja. Und der Patient hat dann gesagt, er hat ihn so verunsichert und hat ihn verklagt und der ist verurteilt worden. Und das ist einfach, du weißt einfach nicht mehr, wo geht die Reise hin.
Ja.
Ja? Da geht es dann nur mehr um den Fall Gwynne jetzt, ja? Auf Biegen und Brechen. Und da bleibt der Patient dann im Endeffekt und besonders das Vertrauensverhältnis als Patient komplett auf der Strecke. Und das ist eine schreckliche
Richtung, wo es eigentlich nicht hingehen soll.
Eine schreckliche Entwicklung.
Komplett weit weg.
Und ihr als Gutachter kriegt es so oft mit, ja. Und wenn dann also quasi, was ihr, eine Wundheilungsstörung auftritt und dann sagt der Arzt, Entschuldigung, aber die Patientin ist starke Raucherin. Mhm. Und wir wissen alle, dass das Rauchen quasi den Wundheilungsprozess negativ beeinflusst. Und dann der Anwalt von der Patientin sagt, wenn die Patientin gewusst hätte, dass sie nicht rauchen darf nach der Operation, hätte sie die Operation nicht gemacht, auch wenn es praktisch eine wichtige Operation für ihre Gesundheit war. Da muss ich ehrlich sagen, hat es nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit einer
Dummheit.
Verdrehung der Rechtsprechung mit aller Gewalt, nur um da was rauszuholen.
Ja.
Und da musst du als Arzt überlegen, wie lange das eigentlich noch machst.
Ja, verständlich.
Ja, absolut. Und diese Urteile kommen da, die prasseln so herein und ich denke mir, ich bin froh, dass ich nicht mehr jetzt anfange. Ich möchte jetzt nicht mehr anfangen in der Medizin. Ich bedauere jeden Arzt, der jetzt quasi noch so 20, 30 Jahre Beruf vor sich hat, weil wenn das so weitergeht, dann darfst du überhaupt nichts mehr machen.
Ja, also ich kann es mir jetzt nur vorstellen, aufgrund deiner ganzen Erzählungen, was sich das wirklich entwickelt hat, der Ausmaß angenommen hat, wo man sich auf den Kopf greift.
Ja, ich meine, die weiß ja jeder, dass die Amerikaner da uns noch einmal einen Schritt voraus sind, im negativen Sinne, ja, dass ja vor jedem Krankenhaus dort die Anwälte schon Schlange stehen und sagen, holen wir uns das Geld wieder, das sie jetzt investiert haben. Und das Verrückte ist, die Ärzte zahlen Unsummen an Versicherungspolizen, also Versicherungsbeiträgen, die sie natürlich den Patienten wieder verrechnen müssen, damit wird die Medizin noch teurer.
Mhm.
Aber es gibt zum Beispiel auch Operationen, die in den Vereinigten Staaten nicht mehr durchgeführt werden, weil den Arzt das Risiko zu hoch ist.
Okay.
Und die Patienten müssen dann, was sie nach Kanada oder nach Mexiko, sich eine Hüftprothese einsetzen zu lassen, weil es kaum mehr einen Arzt in Amerika gibt, der das durchführt.
Das ist ein Wahnsinn einfach.
Das ist doch abartig. Aha. Und wem nützt das? Nur den Anwälten, niemanden sonst. Ja.
So wird der Körper zu Geld gemacht.
Ja, nein, es ist dann einfach, das sind so Auswüchse, vor denen muss man sich einfach wirklich fürchten. Und ein bisschen fühle ich mich da als Gutachter einfach so in dieser Zicke drinnen, dann eben so quasi immer mein Spruch, wo ich dann immer so ein bisschen den dicken Hals kriege, ist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht getan. Ja.
Hätte ich das die Wahre.
Ja.
Ja.
Das ist so, das ist so falsch und macht allen das Leben schwer. Mhm. Nicht nur dem Arzt, sondern auch dem Patienten.
Ich habe zwar schon so ein bisschen gerechnet, weil wir haben ja gesagt, 30 Jahre, blicken wir zurück auf 30 Jahre Arzterfahrung, aber 15 Jahre Gutachter. Was hat dich denn dazu bewegt, wirklich dann Gutachter zu werden? War das ein entscheidendes oder einschneidendes Erlebnis, ein Fall, der dich fertig gemacht hat, wo du gesagt hast, jetzt muss ich auch irgendwie was tun für die Gerechtigkeit oder einfach?
Ich sag's ganz ehrlich, das war ein bisschen Selbstschutz. Ich habe gemerkt, dass einfach der Versuch, sozusagen mir was anzuhängen, als gerade in der ästhetischen Medizin ist das ja, wird das ja gerne mal gemacht, dass wenn sich zum Beispiel ein Lebensumstand nicht ändert, obwohl man gehofft hat, dass eben sich das Leben verändert, wenn man sich da was operieren lässt dann ist der Arzt die Schuld, ja. Und dann haben wir gedacht, jetzt stelle ich mir mal auf die andere Seite.
Mhm.
Und lerne einfach. Und ich lerne mit jedem Gutachten. Ich lerne wahnsinnig viel von dieser gutachterlichen Tätigkeit. Sachen, wo man gar nicht glaubt, dass die passieren oder passieren können. Und gar nicht glaubt, dass es quasi einem Patienten nicht so blöd ist, auf solche Dinge einzugehen. Und dann kann ich mich wieder noch, wie soll man sagen, absichern.
Mhm. Ja, ist ja auch wichtig.
Ja.
Es ist für dich auch für den Kopf entscheidend, oder? Du brauchst da ein stabiles mentales Dasein, Bewusstsein, und das kannst du, da kannst du dich doch einfach wirklich, wie du sagst, absichern. Weißt Bescheid,
ja, und ich weiß Bescheid, und ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich im Sinne des Patienten ist.
Genau.
Und muss nicht dauernd mich davor fürchten, dass ich jetzt einen Fehler mache, der mir danach dann angekreidet wird.
Mhm.
Nämlich einen Fehler, der nicht dem Patienten schadet, mhm, sondern einen Formalfehler, wie es so schön heißt.
Ja. Denk mal an die positiven Momente, die als Gutachter erlebt hast. Fällt dir da was ein, wo du dachtest, ja, genau deshalb mache ich das?
Da tue ich mir jetzt.
Man merkt schon, dass es eher in die andere Richtung geht, gell? Dass man halt wirklich oft dann checkt, wow, was läuft eigentlich wirklich hinter den Kulissen ab? Glaube ich, habe jetzt das Gefühl.
Ich möchte gern wissen, ob es wirklich einen Arzt gibt, der gern Gutachten macht.
Mhm.
Es gibt welche, die machen das hauptberuflich. Ja, die haben im Prinzip gar keine Praxis mehr,
yeah,
oder machen die Praxis nur mehr nebenher und konzentrieren sich quasi aufs Gutachtenschreiben. Ja, die haben halt dann ein paar Schreibhilfen und ein paar, die recherchieren und so weiter. Das wünsche ich mir manchmal auch, weil das ist ziemlich zeitaufwendig. Aber die machen nichts anderes. Okay, denen wird das vielleicht Spaß machen. Spaß macht mir das kaum. Das mache ich nicht. Das mache ich aus Interesse und aus Willen, einfach dazu zu lernen,
yeah,
und neue Situationen zu sehen, aber aus Freude.
Und aus finanziellen Gründen ja nicht, nein, wenn man hört, wie viele Stunden da verloren gehen eigentlich.
Ich meine, wir sind die schlechtest bezahlten Gutachter. Mhm. Also die Medizinsätze sind eine Katastrophe.
Aber ihr seid quasi, du bist als Gutachter im Hauptverband der österreichischen Gerichtsselbstverständigen.
Sachverständigen.
Das ist korrekt, oder? Ja. Also da, und bist du da quasi wie ein eben Selbstständiger, dass du da eine Honorarnote stellst?
Ja, ja.
Also da ist man nicht angestellt, sondern man sagt, ja, den und den Fall habe ich gemacht, so und so viele Stunden habe ich aufgebracht.
Das wird einfach, ich habe meistens von Gerichtsseite her einen gewissen Satz vorgegeben,
mhm,
aber im Grunde genommen rechne ich nach, da gibt es eigene Paragraphen und eigene Richtsätze, und das rechne ich aus, stelle das zusammen in meinem Honorar,
mhm,
und lege das dann dem Gutachten im Normalfall bei.
Und das pro Fall dann. Und
ja,
da gibt es jetzt keine Jahresbilanz in dem Sinn, sondern einfach der Fall, so und so viel macht es aus.
Genau.
Und was kann man sagen, wenn man so aufs Jahr schaut, wie viele Fälle behandelst du?
Also ich bin sicher kein großartiger, ich mache das, wie gesagt, nebenher, gell? Ich habe noch ein bisschen einen anderen Job. Und komme vielleicht auf 6 bis 8 Gutachten im Jahr. Also ich bin da eher wirklich ein Underdog. Aber es gibt welche, die machen das in der Woche. Ja, also das,
8 in der Woche?
Ich glaube schon, ja.
What?
Ja, die machen, wie gesagt, das ist dann Hauptberuf.
Aber da stellt sich halt an mir die Frage, kann das dann noch so genau und gewissenhaft sein?
Ja, das kann man jetzt so oder so sehen, gell? Der ist jetzt vielleicht nicht mehr beruflich so drinnen.
Ja. Yeah.
Aber dafür ist er natürlich als Gutachter, kennt er jede Lücke und jeden weiß er alles, was zu tun ist, und richtet es natürlich, bereitet es für den Richter optimal vor. Ich glaube, dass das schon die Lieblinge der Richter sind, weil der weiß dann, okay, der macht das so routiniert und da passt es dann.
Mhm. Wie kommen die Fälle zu dir eigentlich? Über den Verband? Wird das ausgeschrieben? Ja, oder?
Grundsätzlich ist es so, der Richter sagt, da brauchen wir jetzt ein Gutachten. Das heißt, wir brauchen einen Facharzt. Da gibt es also eine Liste, die ist im Internet vorhanden. Und dann kommt sicher gleich einmal von einer Anwaltsseite, aber bitte keinen aus der Region, weil die kennen sich ja alle untereinander.
Mhm.
Das heißt also, ich mache relativ viele Gutachten in Salzburg.
Yeah.
Das ist natürlich fein, weil das ist jetzt für den Patienten, der dann herfahren muss, nicht so weit. Und für mich auch nicht, wenn ich zu einer Erörterung fahren muss, nicht so weit.
Mm-hmm.
Aber ich habe jetzt dann im Oktober habe ich ein Gutachten zur Erörterung in Wien.
Ja. Yeah. Dann wieder ein Stück weiter.
Da geht es aber um einen Grazer Fall. Also die wollen das auch,
dass man schaut das, schon, dass das
quasi
da
weiter
ist.
Weg ist.
Ja,
aha. Man geht selten über die Grenzen, weil sonst wird es relativ finanziell auch relativ unüberschaubar.
Ja.
Aber die Kriterien sind meistens so, dass man eben den Gutachter aus einem anderen Bundesland wählt. Und dann gibt's halt meistens so eine Favoritenliste bei jedem Anwalt oder bei jedem Arzt, der sagt ja, mit dem Gutachter, da weiß ich, der ist okay, der macht ein neutrales Gutachten.
Ja.
Und ich habe auch Gutachter, die lehne ich grundsätzlich ab, weil ich weiß, dass der einfach liebend gern seine Kollegen ins Haxel stellt und das darf nicht sein.
Oh,
ich meine, wenn der was findet und das ist nicht okay gewesen, dann ist es so.
Ja, ja.
Aber wenn man dann nur darauf aus ist, eben auf was schlecht zu reden,
ja, das ist nicht
das
Sinn
ist
der
dann
Sache.
Eben das, was überhaupt nicht geht.
Gibt es noch was wir für diese Folge noch nicht begutachtet haben?
Na, was jetzt gerade im medizinischen Bereich einfach, worauf ich aufmerksam machen will, zwei Dinge. Erstens einmal, wir sind alle ein bisschen Opfer des Versicherungssystems. Ja, Rechtsschutzversicherungen verleiten eigentlich viel schneller zum Klagen. Wenn jetzt wirklich ein berechtigter Grund für eine Klage da ist, dann ist das ja auch gut. Aber wenn dann einfach einmal probiert wird, weil es einfach sozusagen die Chance besteht, ja, Rechtsschutzversicherung zahlt es dann eh. Und dann nehme ich ja die Anwälte in die Pflicht, weil die oft sagen, ja, wenn sie das. Ich kann mich selber erinnern, er hat einmal bei einer ganz anderen Geschichte der Anwalt zu mir gesagt, das ist wie bei dir eine Blinddarmoperation, das ist ganz harmlos, ja. Haben wir verloren. Es war schmerzhaft, die Blinddarmoperation. Und da wird es dann oft so bagatellisiert und der Weg ist sehr steinig. Nämlich nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Patienten. Dieser Weg vor Gericht, da wird aufgedeckt und da habe ich schon viele weinen gesehen. Weil sie sich gedacht haben, ja, ich bin ja eh im Recht. Ja? Mhm. Und dann wird es einfach von beiden Seiten beleuchtet. Und dann wird auch Tacheles geredet und plötzlich fühlt sich das Opfer als Täter und fällt aus allen Wolken und das ist dann nicht mehr lustig.
Ja, das glaube ich.
Also es gibt noch eine Schlichtungsstelle bei der Ärztekammer, die eben dazu da ist, die Gerichtsverfahren zu vermeiden, die feststellt, ob ein berechtigtes praktisch das berechtigt ist, was der Patient dem Arzt vorwirft und dann eine Empfehlung an die Haftpflichtversicherung des Arztes abgibt, quasi die Kosten, den Schaden zu übernehmen. Mhm. Da sitzt ein sehr erfahrener Richter, ist aber kein Gerichtsverfahren. Ja? Und das geht auch wesentlich pragmatischer und zügiger über die Bühne. Und es ist sicher die Empfehlung, als erster Schritt einmal die Schlichtungsstelle der Ärztekammer anzusprechen, bevor man vor Gericht zieht.
Ja.
Also von Patientenseite her auch. Und kein Patient darf sich erwarten, dass man ihn mit Samthandschuhen angreift. Ja. Und dann ist es plötzlich alles nicht mehr so easy und nicht mehr so lustig, wie es oft einmal die Anwälte gern darstellen,
ja,
damit sie dann wieder einen Fall für das Gericht haben.
Wahnsinn. Das ist
kriege ich sicher von meinen Anwaltsfreunden eins aufs Dach, wenn ich das sage.
Nein, man muss, also ich finde, man kann da ja offen drüber reden, oder du ziehst ja jetzt niemanden wirklich in den Dreck, sondern du erklärst einen Sachverhalt, was passiert ist. Und das ist genau deine Tätigkeit ja auch als Gutachter, oder?
Und mit Reden kann man so viel wieder gut machen, ja. Und das Kind, es macht Sinn, vielleicht noch einmal mit dem Arzt über das Thema zu reden und noch einmal zu sagen, haben wir da nicht eine gemeinsame Lösung? Und auch verstehen, warum die Beweggründe des Arztes, ja, nicht nur sagen, ich bin das Opfer, du bist der Täter,
ja,
weil das ist nicht so.
Ja.
Der Arzt ist gewillt, an zufriedenen Patienten hinauszuschicken.
Das ist der Job, ja.
Und es ist immer ein Arbeitsverhältnis, wo beide Seiten alles dafür tun, das, das Beste zu machen und das beste Ergebnis zu erzielen. Und leider ist der Körper nun einmal so, dass er nicht immer das tut, was man sich so gerne von ihm erwarten würde.
Faktor X,
und, der, und dann den Arzt für etwas verantwortlich zu machen, was vielleicht, was der sicher nicht von sich aus beabsichtigt hat, ja. Weil ich habe nichts von einem Patienten, der unzufrieden ist oder der sich nicht wohlfühlt. Ganz im Gegenteil.
Ja, fürs eigene ist, Seelenheil allein schon, oder?
Genau. Denk ich mal. Und da ist oft einmal wirklich reden und sagen, okay, du willst, dass das gut ausgeht, ich will, dass das gut ausgeht, suchen wir uns gemeinsam einen Weg, wie wir das Ganze machen.
Yeah.
Und in den allermeisten Fällen geht es dann wirklich zum Vorteil des Patienten oder der Patientin aus, ohne dass man einen Anwalt dazwischen schalten muss.
Das klassische drüber schlafen ist in so einem Fall einmal hilfreich, gell? Und im Prinzip ist es ja absolutes Emotionsmanagement da. Gibt es da Fälle, wo zum Beispiel Mediatoren oder so eingeschalten werden, um die Kommunikation zu ermöglichen?
Wenn das von Seiten des Patienten auch akzeptiert wird, was nicht oft der Fall ist.
Okay.
Ja.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, man müsste dieses Gutachten in Schlechtachten umwandeln.
Ja, das ist ein guter Ansatz.
Also so jetzt Revue passierend, oder?
Ja.
Also Antrag auf Gesetzesänderung, Namensänderung.
Ja, gerichtlich beeidet und zertifiziert
Schlechtachter. Ja, Wahnsinn, Carlo. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff. Also toll, dass wir da auch rein hören haben dürfen. Und ich habe nicht gewusst, wie arg das eigentlich wirklich ist. Und vor allem, was du da wirklich für dicke Haut aufbauen musst. Also das ist schon nicht ohne. Und vor allem, wie du sagst, das beschäftigt dich ja dann auch wirklich. Das sind ja Einzelschicksale.
Genau.
Und da dann zu sagen, ja, Akte zu, ist die Challenge. Ja. Also Hochachtung.
Ja, es ist auch der Moment, wo ihr so Gutachten dann abschickt. Das ist ein extrem emotionaler Moment.
Das glaube ich, ja.
Habe ich alles? Habe ich wirklich, bin ich da wirklich richtig? Habe ich nichts übersehen? Ist das richtig, wie ich das beurteilen ist eine Begutachte. Ja? Mhm. Beurteilen darf man ja nicht.
Genau.
Urteilen tut der Richter.
Wie lange willst du das noch machen?
Ich habe gerade ein Gutachten abgeschlossen und gedacht, jetzt lass es. Aber ich lasse es nicht.
Hast du sicher schon ein paar Mal gedacht, oder?
Das denke ich mir fast jetzt mal.
Dass dann halt doch immer wieder zurückkommst zur Akte, gell? Also Wahnsinn. Ja, es ist da halt ein Anliegen. Und wie du sagst, das Interesse auch. Und ich sage einmal so, gerade in deinem Bereich, in der Medizin, ist es wichtig, dass man alle möglichen Perspektiven kennt. Das macht dann einfach stärker und
ja, es, man wundert
dickhäutiger.
Sich. Aber ja. Man wundert sich ja oft, ja, welche Untiefen es da gibt. Oder eigentlich welche Tiefen. Ja. Also es ist wirklich oft himmelschreiend, was da für Behauptungen auch aufgestellt werden. Und das ist ja bei uns, das ist ja noch für mich unverständlich, aber wir haben ja quasi die Beweisumkehr in der Medizin. Das heißt, der Patient behauptet was und der Arzt muss beweisen, dass das nicht stimmt. Das gibt es ja sonst nirgends.
Oh, ja.
Das, weil normalerweise, wenn du jemanden klagst, musst du beweisen, dass die Klage berechtigt ist.
Das macht das Ganze nicht einfacher. Ja. Nur verzwickter.
Ja.
Also da wünsche ich dir ganz, ganz viel Energie und dass die Akte wirklich zumachen kannst immer wieder mal.
Ja.
Nicht mitnehmen. Ansonsten wissen wir ja, die Elisabeth ist bereit zu reden.
Ja, genau.
Meine liebe Frau. Der Mund ist ein gutes Ventil, wie man merkt, Podcast.
Ja, genau. Also. Genau.
Oder du redest mit mir drüber, genau. Das finde ich auch
oder gut. Wir machen wieder einen Podcast, wenn wir dann ausmalen.
Na cool. Dann Carlo, alles Liebe und ganz viel Energie für deine nächsten Gutachten. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.